SR Info. Bilanz am Mittag.
Für Sie am Mikrofon heute Isabel Tentrup. Herzlich willkommen. Heikler Besuch aus China. Frankreichs Präsident Macron empfängt Xi Jinping. Wir sprechen mit unserer Korrespondentin in Paris darüber. Nach dem Angriff in Dresden, wie Wahlkämpfer in Deutschland besser geschützt werden sollen und wie saarländische Delegierte auf den CDU-Bundesparteitag blicken, der heute in Berlin beginnt. Frankreichs Präsident Macron. Diplomatisch betrachtet hat er heute einiges vor. Zu Gast in Paris ist Chinas Staatschef Xi Jinping. Es soll um die ganz großen Themen gehen, um Ukraine, Nahost, um das Klima. Live zugeschaltet aus dem ARD-Studio Paris ist uns jetzt Caroline Diller. Caroline, wenn wir auf das deutsch-chinesische Verhältnis gucken, das Land ist ja Deutschlands wichtigster Handelspartner, also das Verhältnis zu China für Deutschland vor allem von Wirtschaftsfragen bestimmt. Andererseits gibt es auch immer wieder Schlagzeilen über chinesische Spione hierzulande. Wovon wird denn das Verhältnis zwischen Frankreich und China bestimmt?
Also ganz grundsätzlich steht Frankreich hinter diesem Dreiklang, auf den sich die EU 2019 geeinigt hatte. Nämlich China zu bezeichnen gleichzeitig als Partner, als Konkurrenten und als systemischen Rivalen. Gleichzeitig ist der französische Präsident Emmanuel Macron aber davon überzeugt, dass China eben ein Rivale ist, mit dem man sich arrangieren und die bestmöglichen Beziehungen suchen muss. Spannungen gibt es tatsächlich vor allem auf dem Feld der Handelspolitik. Emmanuel Macron wirft China unfaire Handelspraktiken vor, also zum Beispiel mit staatlichen Subventionen billige E-Autos zu produzieren und damit den europäischen Markt zu fluten. Das Ziel bei diesem Treffen ist heute deshalb auch für mehr Ausgeglichenheit in diesen Handelsbeziehungen zu sorgen. Und Emmanuel Macron hat auch in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass Europa in strategischen Sektoren weniger abhängig von China werden muss, also zum Beispiel bei der Batterieproduktion oder auch bei Pharmazeutika.
Und nun hat sich der französische Präsident Verstärkung aus Brüssel geholt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist ebenfalls in Paris. Die beiden werden gemeinsam mit Xi sprechen. Warum zieht Macron da im Umgang mit China offenbar die europäische Karte?
Ich denke, weil ihm klar sein dürfte, dass gegenüber einem so mächtigen Land wie China man nur als Europa im Ganzen überhaupt was erreichen kann. Und es soll eben gleichzeitig dieses Signal an Xi Jinping senden, dass wenn man mit einem EU-Land verhandelt, dass man dann auch mit der gesamten EU verhandelt. Also diese Strategie Chinas teile und herrsche, dass das eben nicht funktioniert. Frankreich sieht sich außerdem als die politische Kraft, die Europa gegenüber China zusammenhalten will und eben auch die Möglichkeit hat, das zu erreichen. Macron hat zum Auftakt dieses Dreiertreffens mit Ursula von der Leyen und Xi Jinping auch nochmal betont, dass der Dialog zwischen China und Europa mit Blick auf die Weltlage wichtiger sei denn je. Obwohl natürlich auch ihm klar ist, dass nicht alle Länder in Europa da unbedingt in die komplett gleiche Richtung marschieren. Sowohl was die wirtschaftlichen Beziehungen angeht, als auch die Bewertung des politischen Systems in China. Xi Jinping reist ja nach Frankreich auch weiter nach Serbien und Ungarn. Also in Länder, die China gegenüber deutlich weniger kritisch sind. Ungarn eben als Beispiel einer zunehmend illiberalen Demokratie und eben als Gegenbeispiel für das, wofür Frankreich stehen will. Und manche Beobachter interpretieren das eben so, dass Xi die Risse innerhalb Europas schon sehr genau sieht und eben genau versucht, auch in diese Kerbe zu schlagen.
Thema des Staatsbesuchs soll auch die Ukraine sein. Die Hoffnung ist ja immer, dass China einwirken könnte auf Russland. Wie will Macron das erreichen?
Also er hat zwei Ansätze. Einmal tatsächlich auf Xi Jinping einzuwirken, dass der wiederum Wladimir Putin gewissermaßen zur Raison ruft als einer der wichtigsten Verbündeten Russlands. Zum Zweiten will er eben verhindern, dass China seine militärische Unterstützung für Russland noch verstärkt. Ich habe im Vorfeld mit einem Experten gesprochen, der relativ pessimistisch ist, was das angeht und der einfach sagt, es gibt nicht viele Hebel, die man da ansetzen kann. Zumal China im Grunde absolut kein Interesse hat, sich in dieser Ukraine-Frage zu engagieren. China hat die russische Invasion auch nie offiziell verurteilt, liefert darüber hinaus Material für Waffen, bezeichnet sich aber grundsätzlich gleichzeitig als konstruktiven Akteur in der Konfliktlösung. Das heißt, ein großes Ziel bei diesem Treffen dürfte sein, China einfach schon mal auf die Widersprüche in seiner Ukraine-Haltung hinzuweisen.
Was ist mit Menschenrechtsfragen? Wird Macron die im Gespräch mit Xi wohl ansprechen? Gestern in Paris haben ja muslimische Uiguren demonstriert und das gefordert.
Also Emmanuel Macron hat zumindest gestern in einem Zeitungsinterview nochmal bekräftigt, dass er dieses Thema ansprechen wird. Wie es aussieht, wird das eher morgen passieren, wenn die beiden Staatschefs in den Pyrenäen unterwegs sind und das Setting so ein bisschen intimer ist. Am Ende ist natürlich fraglich, inwieweit Frankreich auf Ski einwirken und da wirklich was erreichen kann. Da sind auch viele, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, skeptisch. Aber es scheint, dass das Hauptziel bei diesem Besuch jetzt einfach ist, das Thema überhaupt zur Sprache zu bringen.
Soweit Caroline Diller aus dem ARD-Studio Paris, live hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Unser nächstes Thema. Das bundesweite Entsetzen ist groß nach dem Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden. Am Freitagabend beim Aufhängen von Wahlplakaten, da wurde der Politiker auf offener Straße zusammengeschlagen und so schwer verletzt, dass er operiert werden musste. Am Wochenende haben sich Politiker fast aller Parteien daraufhin gegen Gewalt im Wahlkampf ausgesprochen. In Dresden und Berlin gingen tausende Menschen auf die Straßen. Sie haben für Demokratie und gegen Gewalt demonstriert. In der Nacht zum Sonntag hat sich dann ein 17-Jähriger der Polizei gestellt und zugegeben, den Politiker niedergeschlagen zu haben. Und heute melden Ermittler, dass sie 3 weitere Tatverdächtige gefasst haben. 3 junge Männer, 17 und 18 Jahre alt. Wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilte, wurden ihre Wohnungen durchsucht und nun werde Beweismaterial ausgewertet. In Berlin hat Bundesinnenministerin Faeser angekündigt, Politiker im Wahlkampf besser schützen zu wollen. Wie das gehen soll, dazu Birte Sönnigsen.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU hat die Angriffe auf SPD- und Grünen-Politiker klar verurteilt.
Es gibt erstens keine Rechtfertigung für Gewalt und Leute, die zu so etwas neigen, die sind auch diejenigen, die auch vor anderen Taten nicht zurückschrecken. Mich erinnert das in der Tat an die dunkelsten Zeiten unseres Landes, dass eine freie Wahlkampfführung nicht mehr möglich ist.
Kretschmer fordert härtere Strafen, egal ob es sich um Angriffe gegen Politiker oder Bürgerinnen handelt.
Dass jeder weiß, wer so etwas tut, der bekommt so eine Strafe, dass er sich 3-mal überlegt, ob er das tut. Und da sind wir in Deutschland zu lax.
Morgen gibt es ein Sondertreffen der Innenminister von Bund und Ländern. Sie wollen darüber beraten, was nach den Angriffen zu tun ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordert mehr Polizei in der Nähe von Wahlkampfständen und bei Veranstaltungen. Sie sagt, der Rechtsstaat müsse klare Kante zeigen und sehr schnell und hart reagieren.
Sollte sich ein politischer Hintergrund bei dieser Tat bewahrheiten, 5 Wochen vor der Europawahl, dann wäre das eine neue Dimension der Gewalttat. Und dann müssen wir sehen, welche weiteren Maßnahmen wir ergreifen müssen.
Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und Vizepräsidentin des Bundestages will, dass sich die Innenminister damit befassen, wie Wahlkämpfe und andere Veranstaltungen besser abgesichert werden können. Vor allem auch auf dem Land. Man dürfe nicht davon ausgehen, dass auf dem Dorf schon alles friedlich bleiben wird. Göring-Eckardt war selbst vor einer Woche bei einer Parteiveranstaltung von einer Menschenmenge aggressiv bedrängt worden.
Mein innerer Impuls ist vor allem eins. Ja, ich bin wütend, aber ich bin vor allen Dingen entschlossen, die Demokratie zu verteidigen.
Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker nimmt seit Jahren zu. Übergriffe gehören für alle Parteien zum Alltag. Zahlen des Bundestages aus dem letzten Jahr zeigen, dass vor allem die Grünen Ziel von Attacken geworden sind. Mehr als 1200 Angriffe richteten sich gegen sie. Die AfD war in rund 480, die SPD in rund 420 Fällen betroffen. Zahlen aus diesem Jahr gibt es noch nicht, aber immer wieder wird von Angriffen und Bedrohungen berichtet. Der prominenteste Fall betraf Vizekanzler Robert Habeck. Er wurde im Januar von Demonstrierenden daran gehindert, eine Urlaubsfähre zu verlassen. Rechtsradikale sollen dazu aufgerufen haben.
Wir sagen immer, wir machen weiter und wir lassen uns nicht einschüchtern. Aber natürlich passiert etwas, wenn man angegriffen wird, wenn man mit Gewaltbedrohung leben muss. Natürlich schüchtert das einen an.
Es sind längst nicht nur Spitzenpolitiker von Angriffen und Anfeindungen betroffen. Im Februar wurde das Haus eines thüringischen SPD-Kommunalpolitikers in Brand gesetzt. Immer wieder werden Wahlkreisbüros attackiert. Bei einer Veranstaltung der AfD in Thüringen wurden die Schlösser der Eingangstüren verklebt. Habeck spricht in einem Social-Media-Video von der Verrohung der politischen Debatte.
Diese Angriffe, sie fordern unseren entschiedenen Widerspruch, die Solidarität mit allen Angegriffenen.
Das fordert auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider. Der SPD-Politiker ruft alle auf, sich hinter Demokratinnen und Demokraten zu stellen, die sich politisch engagieren.
Matthias Ecke ist sicherlich ein Spitzenpolitiker, aber da stehen 100 andere, die das ehrenamtlich machen. Ja, und denen Ähnliches passiert ist, nicht in der Brutalität, aber in der Entgrenzung. Und ich glaube, wir brauchen den Schutz dieser Menschen.
Der Bundesparteitag der CDU. 3 Tage Zeit in Berlin für die 1001 Delegierten zur Selbstverortung, zur Selbstvergewisserung. Zeit auch für ein neues Parteiprogramm und für Personalentscheidungen. Wobei an der Spitze eher nicht mit Überraschungen zu rechnen ist. Friedrich Merz will als Parteichef wiedergewählt werden und er wird es wohl auch. Am Vormittag hat der Bundesparteitag begonnen. Aus Berlin berichtet Markus Epping.
Der Parteitag hier in Berlin soll der CDU ein neues Fundament geben. Im Grundsatzprogramm geht es etwa um Freiheit, um Leitkultur und um die Mitte. Da will die Partei stehen. So hat es CDU-Chef Merz auch gestern Abend nochmal bekräftigt. Was genau die Mitte ist, das werden die Delegierten diskutieren. Wie kann das Verhältnis zu den Grünen sein und zur Linken? Welche Rolle spielt der Islam in Deutschland? Und wie kann Einwanderung gestaltet und begrenzt werden? Heute, am ersten Tag des Parteitags, geht es allerdings erstmal ums Personal. Der Vorstand wird neu gewählt. Parteichef Merz stellt sich zum ersten Mal zur Wiederwahl und kann mit einem guten Ergebnis rechnen. Wie gut es sein wird, dürfte natürlich auch ein Signal sein für die Kanzlerkandidatur, über die im Herbst entschieden werden soll.
Der CDU-Bundesparteitag in Berlin. Einen Monat vor der Europawahl und in diesem Jahr wird ja auch in 3 ostdeutschen Bundesländern gewählt. Die CDU will hier laut Parteichef Merz stärkste Kraft werden. Inhaltliche Leitlinien für den Wahlkampf soll das neue Grundsatzprogramm liefern, das der Parteitag beschließen soll. Mitmischen wollen dabei auch 33 Delegierte aus dem Saarland, auch mit Änderungsanträgen. Auch die saarländischen CDU-Politiker sind ja im Wahlkampf. Und am 9. Juni geht es nicht nur um Europa, sondern auch um die kommunalen Parlamente im Saarland. Aus der SR-Landespolitik-Redaktion Aaron Klein.
Die CDU betont ihren Regierungsanspruch. Im Bund, vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg und auch auf kommunaler Ebene. Seit 30 Jahren ist die CDU im Saarland stärkste Kraft in der Mehrzahl der Kommunen und will das auch nach der Kommunalwahl im Juni bleiben. Doch die Erinnerungen an die verlorene Landtagswahl vor 2 Jahren sind noch frisch. Das neue Grundsatzprogramm. Aus Sicht der Saar-CDU soll es auch eine Handreichung für die Wahlkämpfer sein. Es soll wieder um Inhalte gehen. Einige Änderungsanträge der Saar-CDU scheinen daher naheliegend, andere etwas überraschend. Naheliegend, die CDU Saar spricht sich gegen stationäre Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums aus. Nicht nur für einen gewissen Zeitraum, so der stellvertretende Landesparteivorsitzende und Europakandidat Theis.
Sondern dass wir die vermeiden wollen, überflüssig machen wollen, das ist unsere Formulierung, dadurch, dass wir die Außengrenzen gemeinsam genügend schützen. Zu Schengen gehört beides, ein wirksamer Schutz der Außengrenzen, der uns dann ermöglicht, die Reisefreiheit der Europäerinnen und Europäer im Schengen-Raum zu bewahren. Das ist gerade für eine Grenzregion hier, für die Lebensqualität der Menschen, aber auch für unsere Wirtschaft ein ganz wesentlicher Gedanke.
Naheliegend ebenso die Stärkung der Kommunen durch die Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen. Auch dafür will sich die Saar-CDU beim Grundsatzprogramm einsetzen, auch mit Blick auf die Altschulden der Kommunen. Finanzschwache Kommunen müssten ebenso handlungsfähig bleiben wie bessergestellte, so die stellvertretende Landesvorsitzende und saarländische Bundestagsabgeordnete Schön.
Und das geht aus Sicht der CDU Saar aber nur, wenn dann auch im Bundesvergleich eine Fairness da ist, dass nicht nur die heute schon starken Kommunen handlungsfähig bleiben, sondern auch diejenigen, die nicht so die schwächer sind, entsprechend solidarisch unterstützt werden. Wir wollen handlungsfähige Kommunen und zwar überall.
Solidarisch unterstützen, ein eher selten gebrauchter Begriff aus CDU-Perspektive. Dazu passt, dass sich die Saar-CDU dafür einsetzt, dass der Begriff der sozialen Gerechtigkeit explizit ins Grundsatzprogramm aufgenommen werden soll. Es sei allgemein wichtig, dass solche Begriffe in ein Grundsatzprogramm aufgenommen werden.
Ein Grundsatzprogramm bestimmt die Grundsätze der Partei und wird uns in den nächsten 10 Jahren leiten. Und deshalb ist es wichtig, dass die grundlegenden Begriffe definiert sind, auf denen dann konkrete Maßnahmen und am Ende eben auch regierungs- und politisches Handeln aufgebaut wird.
Aus europapolitischer Sicht fordert die Saar-CDU die Schaffung einer europäischen Armee. Die aktuellen Krisen der Welt zeigten, dass Europa in Zukunft stärker auf sich selbst angewiesen sein wird.
Denn wir investieren viel in Rüstung in Europa, aber wir machen das nicht effizient, weil wir eben unglaublich viele Waffengattungen haben. Da müssen die Europäer einiger werden, um selbst in der Lage zu sein, den Frieden auf diesem Kontinent zu sichern.
Sagt Roland Theis, stellvertretender Landesvorsitzender und einziger Kandidat der Saar-CDU für das Europaparlament bei der Wahl im Juni. Insgesamt spiele das Grundsatzprogramm der CDU Saar in die Karten. Die Saar-CDU ist überzeugt, das neue Programm werde ihr auch beim Kommunalwahlkampf helfen. Es liefere Antworten auf die Fragen, die Wählerinnen und Wähler im Wahlkampf vor Ort regelmäßig stellen würden.
Soweit Aaron Klein. Wichtiges in Kürze jetzt mit Sarah Sassou.
Der Siemens-Konzern hat vor einer Umstellung auf die Vier-Tage-Woche gewarnt. Personalchefin Wiese begründete das in der Süddeutschen Zeitung vor allem mit dem Fachkräftemangel und der schnell alternden Gesellschaft. Die Diskussion über kürzere Arbeitszeiten könne man sich in Deutschland volkswirtschaftlich gar nicht leisten. Sie sei deshalb ziemlich heikel. Vielmehr müsse es darum gehen, Menschen durch lebenslanges Lernen beschäftigungsfähig zu halten und noch mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Derzeit setzt sich unter anderem die IG Metall für eine Vier-Tage-Woche ein. Im zentralafrikanischen Land Tschad hat die Präsidentenwahl begonnen. Es ist die erste Wahl nach 3 Jahren Militärherrschaft. Die aussichtsreichsten Kandidaten sind der Chef der Militärjunta Déby Itno und sein früherer Regierungschef Masra. Oppositionelle kritisieren die Wahl als Farce. Sie dienen lediglich dazu, die Herrschaft des Militärs zu festigen. Vorläufige Ergebnisse sollen in 2 Wochen veröffentlicht werden. Die Gewerkschaft Verdi hat für heute und morgen erneut zu Warnstreiks bei der Deutschen Telekom aufgerufen. Davon ist auch der Standort Saarbrücken betroffen. An beiden Tagen soll in der Turnhalle in Saarbrücken-Brebach demonstriert werden. Verdi fordert in den laufenden Tarifverhandlungen 12% mehr Lohn, mindestens aber 400 Euro mehr. Die Arbeitgeber haben in der vergangenen Woche ein erstes Angebot vorgelegt. Es sieht unter anderem 4,2% mehr Lohn und eine einmalige Inflationsprämie von 2000 Euro vor.
Die Lage in der Ukraine. Russland greift weiter an mit Drohnen, mit Gleitbomben und Raketen. Im Osten der Ukraine gelingen der russischen Armee mit heftigen Frontalangriffen weitere Geländegewinne, während ukrainische Soldaten weiter auf angekündigte Waffenlieferungen warten. So angespannt ist die Lage, dass eine Frage wieder lauter gestellt wird. Darf die Ukraine mit westlichen Waffen auch Ziele in Russland treffen? Einige NATO-Mitglieder zeigen sich da zunehmend pragmatisch. Das berichtet jedenfalls aus Kiew ARD-Korrespondent Mark Dugge.
Zuletzt war es David Cameron. Der britische Außenminister war am Donnerstag zu Besuch in Kiew. Um es ganz klar zu sagen, Russland hat die Ukraine angegriffen und die Ukraine hat absolut das Recht, zurückzuschlagen. So wie Russland Ziele in der Ukraine angreift, kann man gut verstehen, warum die Ukraine die Notwendigkeit sieht, sich zu verteidigen, also die Russen aus dem Land zu bekommen und die Fähigkeit zum Gegenschlag zu haben. Kurz zuvor hatte auch die lettische Außenministerin Baiba Brace den Ukrainern einen Freibrief erteilt. Die Ukraine braucht nicht nur Luftverteidigung oder Munition. Die Ukraine muss in der Lage sein, weit entfernte, präzise Schläge durchzuführen. Auch auf russischem Staatsgebiet, von dem aus Russland die Ukraine angreift. Das ist vom internationalen Recht gedeckt. Die Ukraine braucht Langstreckenwaffen. Angriffe der Ukraine in Russland sind freilich seit langem Realität. Das Land beschießt Flugplätze, Militärlager oder Ölraffinerien mit Kampfdrohnen. Schon lange geben westliche Politiker und Militärs Angriffen auf russischem Boden insgeheim ihren Segen. Mittlerweile tun immer mehr das aber auch öffentlich. Für den ukrainischen Militärexperten Oleg Stanow hat das auch mit der schwierigen Lage an der Front zu tun. Es besteht die Gefahr einer erneuten Invasion des russischen Militärs in der Gegend von Sumy oder Kharkiv. Wir werden auf jeden Fall gezwungen sein, Kämpfe an unserer Staatsgrenze zu führen. Das bedeutet, dass der Feind auch auf russischem Territorium unter Beschuss genommen wird. Früher oder später musste es passieren, dass die westlichen Länder ihre Bitte fallen lassen, ihre Waffen nicht auf russischem Boden einzusetzen. Es war sowieso immer eine Bitte, so Stanow. Ein Verbot habe es ohnehin nicht gegeben. Das gilt auch für die amerikanischen weitreichenden Raketen vom Typ ATACMS, die die USA der Ukraine im Frühjahr geliefert haben. Die Ukraine hat mit ihnen schon mehrere russische Ziele angegriffen, allerdings offenbar nur in den von Russland besetzten Gebieten. Damit hätte sie sich an die amerikanische Vorgabe gehalten. Die USA hatten die Lieferung der Raketen an die Bedingung geknüpft, dass sie nur innerhalb des ukrainischen Territoriums eingesetzt werden. Auch bei den britischen Storm Shadow Marschflugkörpern soll es diese stille Übereinkunft geben, nur auf ukrainischem Staatsgebiet. Eine Vertrauenssache. Bundeskanzler Scholz will sich auf dieses Vertrauen lieber nicht verlassen, gerade auch beim Taurus Marschflugkörper. Bei einer Veranstaltung in Lüneburg sagte Scholz vor kurzem:
Da kann man auch nicht so eine Debatte führen, wie man sie unter Freunden führen kann. Traust du mir nicht? Natürlich traue ich meinen Freunden. Trotzdem würde ich nicht jedem alle Waffen geben.
Der ukrainische Militärexperte Oleg Stanow hält es trotzdem für möglich, dass er seine Meinung ändert. Nachdem die Amerikaner Abrams-Panzer versprochen haben, hat Olaf Scholz uns zugesagt, Leopard-Panzer zu liefern, obwohl er vorher gesagt hatte, dass solche Panzer niemals in der ukrainischen Armee eingesetzt würden. Also denke ich, dass es möglich ist, dass die Umstände sich so entwickeln, dass Olaf Scholz seine Meinung ändern und die Langstreckenwaffe Taurus liefern wird.
Wir schauen in den Nahen Osten. Vor einer Woche noch gab es leise Hoffnungen auf eine Waffenruhe dort. Hoffnung auch auf die Freilassung der Geiseln, die die Hamas seit ihrem brutalen Überfall auf Israel am 7. Oktober im Gazastreifen gefangen hält. Es wurden Gespräche geführt in Kairo, in Riad, ohne Ergebnisse allerdings. Und nun scheinen die Verhandlungen in einer Sackgasse. Am Wochenende hat die Hamas den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom angegriffen. Heute ruft Israel Zivilisten in Rafah auf, die Stadt zu verlassen. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Menschen im Ostteil von Rafah packen ihre Sachen. Das zeigen Videos aus dem südlichen Gazastreifen. Zuvor hatte Israels Militär Flugblätter abgeworfen mit der Aufforderung, das Gebiet zu verlassen. Viele hier sind bereits mehrfach vor den Kampfhandlungen geflohen und leben in Zelten. Nun soll es nach Al-Mawasi gehen, ein Gebiet am Meer im südlichen Gazastreifen, das als humanitärer Bereich bezeichnet wird. Nach israelischen Angaben geht es zunächst um rund 100.000 Menschen. Andere Quellen sprechen von bis zu 250.000. Auch diese Mutter ist betroffen. Weinend sagt sie der Agentur AP. Wo soll ich hin? Ich habe kein Geld, nichts. Meine Kinder und ich sind müde. Wo soll ich hin? Das Leben ist schwer und wir werden auch von den Bewohnern von Rafah gedemütigt. Ich habe Kinder und mein Mann ist von den Israelis inhaftiert. Der Mann meiner Tochter wird vermisst. Ich habe kein Einkommen. Der Tod ist besser für uns. Israel bereitet mit der Evakuierung von Rafah die Bodenoffensive vor. Auch dort, so das Ziel, soll die Hamas zerschlagen werden, die Israel am 7. Oktober überfallen hatte. Die Hoffnungen auf eine Feuerpause sind damit bis auf Weiteres zerschlagen. Vor allem die USA hatten sich in den letzten Tagen dafür eingesetzt. Auch heute wurde CIA-Chef William Burns wieder zu Gesprächen in Israel erwartet. Doch das schlechte Verhältnis der Regierung von Israels Premier Netanyahu und der von US-Präsident Biden ist inzwischen auch ein Thema im israelischen Radio. Dort sagte Jorah Eiland, der ehemalige nationale Sicherheitsberater, egal wie die Offensive in Rafah aussehen wird, die Amerikaner werden sagen, dass wir dort übermäßig vorgegangen sind, dass es uns nicht gelungen ist, die gesamte Bevölkerung zu evakuieren und dass zu viele Zivilisten ums Leben gekommen sind, selbst wenn es sich um 2 tote Zivilisten handelt. Wir sind in einem Konflikt, in dem die USA und die Hamas die gleichen Interessen haben. In sehr vielen Punkten denken die USA und die Hamas gleich. Beide sind gegen eine Offensive in Rafah, beide wollen die humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen erhöhen und vor allem wollen beide das Ende des Krieges. Mit Blick auf die Hamas darf das bezweifelt werden. Gestern erst hatte die Terrororganisation den Grenzübergang Kerem Shalom beschossen, über den die meisten Hilfsgüter nach Gaza kommen. Insgesamt 4 israelische Soldaten wurden dabei getötet, weitere verletzt. Doch auf palästinensischer Seite überwiegt angesichts vieler israelischer Luftangriffe vor allem die Wahrnehmung, Israel habe kein Interesse an einer Feuerpause. Mohammed Hawash, ein Analyst aus Ramallah, sagte im Al-Haddad TV, die Vorkehrungen in Rafah zeigen, dass die israelische Regierung nicht will, dass der Deal abgeschlossen wird. Und wenn es einen Deal geben sollte, dann will Israel als Teil davon die vollständige Kapitulation. Deshalb gibt es den militärischen Druck auf Rafah und Israels Ablehnung eines Deals. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte die Bürger am Abend des Holocaust-Gedenktages, der heute begangen wird, darauf eingestimmt, dass sein Land zur Not ohne internationale Unterstützung handeln werde. Wenn Israel gezwungen ist, das allein durchzustehen, dann werden wir das tun und weiter unsere Feinde schlagen bis zum Sieg. Auch wenn wir allein sind, werden wir weiterhin das menschliche Böse bekämpfen. Als Premierminister von Israel, des Landes einer stolzen Nation, die es seit Jahrtausenden gibt, sage ich, kein Druck, keine internationalen Resolutionen werden uns davon abbringen, uns gegenüber denen zu verteidigen, die uns zerstören wollen.
El Niño hat Brasilien offenbar fest im Griff, das Wetterphänomen. Es bringt dem südamerikanischen Land im Norden historische Dürren und im Süden heftigste Niederschläge. In diesem Jahr sind El Niños Auswirkungen besonders schlimm. Wissenschaftler sagen, Extremwetterereignisse haben infolge des Klimawandels zugenommen. Dieser Tage erlebt der Süden Brasiliens nach schweren Regenfällen das schlimmste Hochwasser seit Jahrzehnten. Anne Herberg berichtet.
Es sind apokalyptische Bilder. ganzer Gemeinden, die überschwemmt wurden. Nur noch die Dächer ragen aus den braunen Wassermassen. Straßen, die von den Fluten weggerissen wurden. Sogar das historische Zentrum der Millionenmetropole Porto Alegre steht unter Wasser. Der Guayaba-Fluss erreichte den höchsten Pegelstand seit 80 Jahren. Ich mache mir große Sorgen, denn das Wasser stieg doppelt oder sogar dreimal so hoch, wie wir erwartet hatten. Ich habe den Kontakt zu meinen Leuten verloren. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich bin wirklich erschüttert. Erzählt der Händler João Guilherme gegenüber Journalisten vor Ort. Der Ladenbesitzer Eduardo Bittencourt versucht, mit Hilfe eines Bootes zu retten, was zu retten ist. Heute sind die Dinge für uns sehr kompliziert. Wir helfen, wem wir können, aber wir sind den Gesetzen der Natur ausgeliefert. Seit Montag erlebt die Region Rio Grande do Sul im Süden Brasiliens starke Regenfälle, die zu Hochwasser und Überschwemmungen geführt haben. Noch niemals zuvor in der Geschichte Brasiliens hat es so viele Regenfälle an einem einzigen Ort gegeben, erklärte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der das Katastrophengebiet am Sonntag bereits zum zweiten Mal besucht hatte. Dutzende Menschen sind ums Leben gekommen. Immer noch werden mehr als 100 vermisst, teilte der Zivilschutz von Rio Grande do Sul mit. Und Hunderttausende haben alles verloren. In vielen Gemeinden gibt es weder Strom noch fließendes Wasser mehr. Internet und Telefon sind ausgefallen. Mehr als 80.000 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen. Suzete Pereira aus der besonders geschädigten Gemeinde Gravatai ist eine von 15.000 Menschen, die in Notunterkünften Zuflucht gefunden haben. Ich habe alles verloren. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Es ist das erste Mal, dass so etwas passiert ist. Der Gouverneur des Bundesstaates Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sprach von einer beispiellosen Katastrophe. Ja, es ist ein Kriegsszenario. Und bei einem Kriegsszenario muss es für das danach einen Wiederaufbauplan geben. Es werde eine Art Marshallplan brauchen, sagte er in Anspielung auf das wirtschaftliche Förderprogramm der USA für den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva versprach Hilfen der Bundesregierung beim Aufbau und hob hervor, dass das Hochwasser eine Folge des Klimawandels sei. Er forderte die Behörden auf, in Zukunft präventiver zu arbeiten, um die Auswirkungen extremer Wetterereignisse zu verringern. Wir müssen aufhören, dem Unglück nachzujagen. Wir müssen im Voraus sehen, welche Unglücke passieren könnten, damit wir arbeiten können. Brasilien hat in den vergangenen Monaten immer wieder unter Extremwetter wie Hitzewellen und Starkregen gelitten. Experten zufolge führt die Erderwärmung dazu, dass solche Ereignisse häufiger und intensiver auftreten. Derzeit werden die Wetterextreme jedoch auch durch das Klimaphänomen El Niño verstärkt.
Das Wetter im Saarland: heute Nachmittag zeitweise ergiebiger Regen, längere Regenpausen und Auflockerungen zum Abend hin möglich, vor allem Richtung Saar und Mosel, 12 bis 16 Grad. Kommende Nacht: die Schauer lassen nach, von Lothringen her klart es auf, gebietsweise Nebelfelder, 9 bis 5 Grad. Morgen am Dienstag: der Frühnebel löst sich schnell auf, dann freundlich, ein bisschen Sonne, ab Mittag wieder mehr Wolken, einzelne Schauer möglich, 16 bis 20 Grad. Das war die SR Info, Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
SR Info. Auslandspresseschau.
Ein Thema in den Kommentaren der internationalen Presse ist heute das Wahldebakel für Premier Sunak in Großbritannien. Seine Tory-Partei gerät mit einer Niederlage bei den Kommunalwahlen tiefer in die Krise. Der Londoner Independent kommentiert: Wenn ein ständiger Rechtskurs die Antwort auf die Probleme der Konservativen wäre, hätte die Partei jedes Bürgermeisteramt im Land gewonnen, die Kontrolle über mehrere Stadträte erlangt und würde in den nächsten Monaten bei den Parlamentswahlen einen historischen 5. Sieg in Folge einfahren. Premierminister Rishi Sunak würde jetzt Pläne schmieden, um Großbritannien in die 2030er Jahre zu führen. Es wäre das größte Comeback seit Lazarus. Stattdessen droht der Premierminister in einer Flut biblischen Ausmaßes unterzugehen. Ein weiteres Thema in den internationalen Pressestimmen ist die Europareise des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Die belgische Zeitung De Tijd kommentiert: Es ist seine erste Reise nach Europa seit 2019. Seitdem hat sich die Stimmung gegenüber China komplett gedreht. Statt Enthusiasmus herrscht nun Misstrauen. Europa verdächtigt China, dass es versucht, europäische Konkurrenten mit subventionierten Produkten aus dem Markt zu drängen und Europas strategische Unabhängigkeit durch die Übernahme von Unternehmen zu untergraben. Das geht so weit, dass in den Augen einiger alles, was aus China kommt, a priori fragwürdig ist. Auch die Tatsache, dass Xi Jinping und China sich im Ukraine-Konflikt nicht eindeutig von Russlands Präsident Wladimir Putin distanzieren, sondern im Gegenteil Moskau dabei helfen, die westlichen Sanktionen zu umgehen, belastet das Verhältnis zwischen Europa und China. Und in der Neuen Züricher Zeitung heißt es: In Brüssel setzt sich zunehmend die Einsicht durch, dass Europa gegenüber China an einem recht langen Hebel sitzt und dieser genutzt werden sollte. Weil die amerikanische Regierung chinesische Firmen zunehmend von Technologielieferungen abschneidet und amerikanische Investitionen im Reich der Mitte erschwert, blickt China nämlich hoffnungsvoll nach Europa. Chinas Wirtschaft durchlebt schwierige Zeiten. Deshalb ist das Land mehr denn je auf Investitionen europäischer Firmen und offene Märkte angewiesen. Die können die Europäer für die Durchsetzung ihrer Interessen nutzen. Und das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Milat Kupay.